Es ist Mittwoch, der 29. Januar 2025. Und manche bezeichnen diesen Tag als historisch. Heute haben im Bundestag zum ersten Mal Union und AfD zusammen einem Antrag zugestimmt.
Es brennt auf beiden Seiten der Brandmauer.
Herzlich willkommen bei Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping. Es ist der 3.5.2026. Ich bin Lou und heute mal wieder alleine, weil Julia und ich weiterhin Schwierigkeiten haben mit dem Scheduling. Und da ich schon alleine bin, möchte ich jetzt einfach mit dem Thema Faschismus in Deutschland weitermachen. In Anlehnung an die letzte Folge, die ich alleine gemacht habe, wo ich versucht habe, so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen, wie es eigentlich international gerade so mit Faschismus und Autoritarismus aussieht. Der Plan für heute ist, zum einen weniger akademisch zu sein. Das war ein Feedback, was mich erreicht hat. Es tut mir leid für alle, für die das anstrengend war. Ich gebe mir Mühe. Und zum anderen mal drauf zu schauen, wie sieht es denn im Moment gerade eigentlich in Deutschland und so ein bisschen nebenbei auch in Österreich aus, was den Stand irgendwie der konservativen Politik angeht und was die Politikbestrebungen der Rechtsextremen angeht. Und was kann das für die nähere Zukunft bedeuten? Ich will dabei zum allerersten nach Österreich schauen, wo wir vergangenes Jahr in einer Zeit, wo mehrere Anläufe gemacht wurden, nach einer relativ komplizierten Wahl eine Regierung zu formen, es unter anderem Regierungsverhandlungen zwischen der konservativen österreichischen Volkspartei ÖVP und der rechtsextremen FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs, gab, die auch schon äußerst weit fortgeschritten waren und am Ende vor allem daran gescheitert sind, dass die beiden Parteien sich nicht darüber einig werden konnten, wer von beiden das Innenministerium bekommt. Kurz nach dem Scheitern dieser Koalitionsverhandlungen sind ÖVP und SPÖ, die Sozialdemokratische Partei Österreichs, dann in erfolgreiche Regierungsverhandlungen gegangen, sodass Österreich jetzt gerade eine schwarz-rote Koalition hat. Aber gleichzeitig zu diesen Koalitionsverhandlungen ist auch nochmal das Koalitionspapier der FPÖ und der ÖVP öffentlich geworden. Das hat irgendjemand rausgelegt. Das war nämlich schon fertig. Also die waren tatsächlich mit ihren Koalitionsverhandlungen eigentlich durch und hatten irgendwie einen konkreten Plan, wie die Konservativen und die Faschisten gemeinsam die nächste Legislaturperiode gestalten würden. Thomas Lohninger von Epicenter Works, einer digitalen Bürgerrechtsorganisation oder einer Organisation für digitale Bürgerrechte, hat dazu vergangenes Jahr im Februar im Podcast Logbuch Netzpolitik mal die Details aus diesem Koalitionspapier zusammengefasst. Und das ist so gut, so konzise formuliert, dass ich euch das einfach einspielen würde. Danke an Logbuch Netzpolitik, dass ihr eure Beiträge unter Creative Commons bereitstellt.
Es war ein Samstag, als ein 230-seitiges Protokoll der Koalitionsverhandlungen seinen Weg an die Medien gefunden hat und innerhalb kürzester Zeit dann auch auf unseren Tisch.
Ja.
Wir haben auch so richtig mit Netzpolitik.orgs Logo nicht nur darüber berichtet, sondern gleich auch das Dokument veröffentlicht mit einer Einordnung. Und diese über 200 Seiten haben es in sich. Also um einen groben Einblick zu geben, natürlich ist so die gesamte Frage, wie sich Österreich zu Russland verhält, ein zentrales Thema. Und hier gab es keinerlei Einigung, Sanktionen gegen Russland überhaupt aufrechtzuerhalten oder auch irgendeine Form der Unterstützung für die Ukraine. Ein Zugehen auf Donald Trump. Es waren klar wieder so Genderverbote und so Symbolpolitik drinnen. Es war das komplette Aussetzen der EMRK im Gespräch, also die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Vorrang vom europäischen Recht über nationalen Recht war ein Streitpunkt. Die FPÖ wollte entgegen aller europäischer Verträge auf einmal nationalem Recht den Vorrang geben, was nur auf einem Totalkonflikt mit der EU hinauslaufen kann.
Ja, klar.
War aus grundrechtlicher Perspektive enorm gefährlich. Also wir haben teilweise Maßnahmen da drin gehabt, wie eine Präventivhaft für Gefährder. Sprich, nicht verurteilte Menschen, die noch nicht einmal angekackt sind, sollen ins Gefängnis. Eine Fußfessel für, Zitat, Risikoasylanten. Es gab Vorstöße der Kriminalisierung von Meinungen, also das Schaffen eines neuen Straftatsbestandes, der sich für illegale Migration ausspricht. Sprich, eine humanitäre Meinung in Migrationsfragen zu haben, wäre dann eine Straftat. Es waren so symbolische Sachen wie die EU-Fahnen auf allen Amtsgebäuden zu entfernen, was natürlich auch einfach nur so bewusste Provokation.
Ja.
Besondere Aufmerksamkeit hat der Bereich innere Sicherheit verdient. Man wollte Geheimdienstkontrolle massiv abbauen, Überwachungskompetenzen ausbauen. Ist jetzt keine Überraschung. Aber gerade in dem Bereich Geheimdienste hat man auch wirklich so mit Flexiklauseln argumentiert zwischen Polizei und Geheimdienst, sozusagen das Trennungsgebot bewusst außer Kraft setzen und nachrichtendienstliche und polizeiliche Arbeit miteinander vermengen. In diesem Papier gibt es auch relativ viele netzpolitische Maßnahmen, Ausbau von Videoüberwachung, von Gesichtserkennung, Handyauswertung von Geflüchteten, also auch eine Verpflichtung, das eigene Smartphone vorzulegen, um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können. Smartboard, also alle Formen von technologischer Aufrüstung an Grenzen, auch das Schaffen von Straftatbeständen, irgendwelche Grenzen zu überwinden, auch technische Maßnahmen in denen. Die Frage, an der sich diese Verhandlungen aber am Ende gespießt haben, war nicht die vielen, vielen Punkte, die dann noch auf Rot waren, wo man uneinig war, sondern die Frage des Innenministeriums und der Postenverteilung.
Ja, puh. Das fand ich beim ersten Hören ganz schön krass. Da hatte ich so das Gefühl, da ist jetzt von so einer richtigen demokratischen, in Anführungsstrichen, Regierung, die sich halt irgendwie an den bisher existierenden Menschenrechtsstandards orientiert und auch an den Normen und Gewohnheiten, die wir aus den letzten Jahrzehnten eigentlich so aufgebaut haben, irgendwie davon ist nicht mehr so dolle viel übrig. Und ich bin heilfroh, dass diese Regierung nicht zustande gekommen ist. Gleichzeitig ist es so, dass wir damit auf jeden Fall einen sehr, sehr konkreten Ausblick darauf haben, was denn gerade so passieren könnte, wenn tatsächlich mal eine konservativ-faschistische Regierung in Kraft kommt im deutschsprachigen Raum, selbst wenn die Faschisten der kleine Koalitionspartner sind, wie es ja in Österreich gewesen wäre. Und das hat natürlich unter anderem auch damit zu tun, dass sich die Stimmung insgesamt in Europa und in Deutschland und auch Österreich irgendwie schon sehr, sehr weit in das diskursive Feld der Rechtsradikalen verschoben hat. Die Rechtsradikalen haben es in den letzten 10, 15 Jahren geschafft, eine unglaubliche Diskursverschiebung gesellschaftlich voranzutreiben. Und die meisten bürgerlichen Parteien sind dem auch so ein bisschen hinterhergelaufen, in der Annahme, dass man, wenn man nur rechtere Politik macht als die Rechtsradikalen, den Rechtsradikalen die WählerInnen wieder abjagen kann. Das funktioniert nicht. WählerInnen wählen das Original. Dazu gibt es zahlreiche Studien. Aber das hat halt offensichtlich PolitikerInnen und Politiker nicht davon abgehalten, trotzdem immer weiter dahin zu gehen. Und eine gewisse autoritär-rassistische Grundkonstitution, gerade bei den Konservativen oder auch den Freiheitlichen in Deutschland, also der FDP, und auch vielen bis weit ins bürgerliche Mittelspektrum hinein, kann man halt auch leider voraussetzen. Okay, was ist also passiert? Vergangenes Jahr 2025, während also dieses Koalitionspapier geleakt ist, fanden gleichzeitig in Deutschland Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und der SPD statt. die zu der aktuellen schwarz-roten Koalition geführt haben, die zurzeit in Deutschland regiert unter Kanzler Friedrich Merz. Und die Politik, die diese Regierungskoalition teilweise aktuell betreibt, kann man mit einem bisschen bösen Willen auch als Vorbereitungshandlung für eine zukünftige Koalition zwischen CDU und AfD sehen. Auf jeden Fall wird hier gerade das politische Feld dafür bestellt, dass die AfD, wenn sie denn mal auf Bundesebene in Deutschland an die Macht kommen sollte, relativ leichtes Spiel haben wird, einige ihrer relativ radikalen Positionen ziemlich schnell durchzusetzen. Gucken wir uns das mal an, wovon ich da rede. Das Erste, was die CDU-Regierung oder der CDU-Innenminister gemacht hat, nachdem die Regierung ihr Amt angetreten hat, ist, wie schon im Wahlkampf angekündigt, die Kontrollen, die Passkontrollen an den Binnengrenzen wieder einzuführen. Natürlich nicht Passkontrollen für alle, sondern nur für Menschen, die irgendwie ausländisch aussehen. Das heißt, irgendwie da haben wir ganz klar ein Racial Profiling, was stattfindet. Die Polizei selber hält das für einen absoluten Blödsinn. Die Frage ist, ob das Schengen-Abkommen in der Art und Weise überhaupt längerfristig außer Kraft gesetzt werden kann. Aber das ist eine symbolische Maßnahme, die immer noch durchgeführt wird. Selbst wenn die Zahlen sagen, dass die Zurückweisungen, die dabei an den Grenzen stattfinden, nicht substanziell gestiegen sind, verglichen mit der Zeit, bevor diese Maßnahme eingeführt wurde. Über das Grundsätzliche, wie wir politisch zu Zurückweisungen an Grenzen stehen, können wir an anderer Stelle sprechen. Fakt ist auf jeden Fall, wir hatten schon vorher eine sehr restriktive Abschottungsgrenzpolitik, soweit das im Rahmen des Schengener Abkommens in Europa möglich ist. CDU, CSU haben die vor allem jetzt nochmal irgendwie durch Polizeikräfte sichtbarer gemacht und damit natürlich auch angefangen, Menschen daran zu gewöhnen, dass es diese Kontrollen gibt und die Polizeien daran gewöhnt, dass sie Menschen beim Grenzübertritt wieder kontrollieren, was ja eigentlich in den letzten 25 Jahren innerhalb Europas eher die Ausnahme gewesen ist. Dann hat die CDU-SPD-Regierung direkt angefangen, irgendwie die Zahl der Abschiebungen wieder hochzufahren. Es gibt Diskurse darüber, auch wieder mehr in Länder wie Syrien, Iran, Irak und Afghanistan abzuschieben, also Länder, in denen Krieg herrscht oder Krieg geherrscht hat und extrem instabile politische Verhältnisse stattfinden. Die Bundesregierung hat im Januar in den Iran abgeschoben, während gleichzeitig die Massaker an der Opposition stattgefunden haben. Es finden Verhandlungen zwischen der Taliban-Regierung in Afghanistan statt, die wir angeblich im Namen der Menschenrechte so lange bekämpft haben, um Afghaninnen und Afghanen, die vor den Taliban nach Deutschland geflüchtet sind, dorthin zurückzuführen. Und generell wird auch das Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsländer gerade massiv ausgeweitet. Sichere Herkunftsländer sind Länder, bei denen angenommen wird, dass keine systematische Verfolgung stattfindet und deswegen grundsätzlich erstmal kein Schutzbedarf, also kein Anspruch auf Asyl in Deutschland stattfindet. Bei sicheren Herkunftsländern sind auch Länder wie zum Beispiel Georgien mit reingenommen worden, irgendwie kurz nachdem es ein ziemlich drastisches Anti-LGBTQI-Gesetz erlassen hat. Und gerade für queere Geflüchtete ist diese sichere Herkunftsländerregelung massiv gefährlich, weil sie dann nämlich individuelle Verfolgung nachweisen können. Und die Botschaft grundsätzlich natürlich durch die Bundesregierung ist, dass die systematische und auch gesetzliche Verfolgung von Queerness kein Grund für Asyl ist. Das Innenministerium hat angefangen, Integrationsmöglichkeiten wie den Anspruch auf Deutschkurse zurückzufahren und gleichzeitig die Anforderungen, die an Geflüchtete gestellt werden, um ein dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen, zu erhöhen. Das heißt, auch da natürlich irgendwie eine doppelte Benachteiligung. Ihr müsst mehr leisten, was eure Sprachkenntnisse und ähnliche Nachweise angeht, aber wir nehmen euch die Möglichkeiten, dahin zu kommen. Ein anderer Bereich, in dem die Bundesregierung gerade ziemlich aktiv ist, auch jetzt im Moment gerade, ist der Generalangriff auf Zivilgesellschaften und Minderheiten. Das sieht man ganz besonders in der Abschaffung des Förderprogramms Demokratie leben, mitten in der Förderperiode, die eigentlich von 2025 bis 2032 geht. Das Programm wird angeblich neu aufgestellt. Alle Träger, die bisher gefördert wurden, dürfen sich neu bewerben. Aber erstmal heißt das, dass zum Jahresende auch den Trägern, die schon feste Zusagen hatten, die Finanzierung in Frage gestellt wird. Und die Neubewerbung wird voraussichtlich auch an zusätzliche Bedingungen geknüpft werden. Das kennen wir in der Vergangenheit schon. Da werden dann wahrscheinlich solche Dinge wie irgendwie ein Verfassungsbekenntnis, ein Bekenntnis gegen Extremismus, was auch immer das sein soll, gefordert werden, möglicherweise irgendeine Form von Verfassungsschutzüberprüfung der Mitarbeitenden. Und das ist natürlich bei einem Verfassungsschutz, der generell relativ leichtfertig anfängt, eine linke Zivilgesellschaft zu überprüfen, umso schwerer. Und an der Stelle können wir einfach sagen, irgendwie die finanzielle und auch demokratische Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen rechts im Speziellen wird hier gerade durch die Bundesregierung in Frage gestellt. Der Aktionsplan Queerleben wird eingestellt, weil er angeblich ein Projekt der vorangegangenen Bundesregierung ist, das planmäßig abgeschlossen wird. Das sind Zitate. Auch damit wird natürlich ausgedrückt, dass die Bekämpfung der Diskriminierung und die Förderung der Integration von queeren Menschen in Deutschland für die aktuelle Regierung bereits keine Priorität mehr hat. Und wir können uns vorstellen, was das dann in der Zukunft heißt, wenn eine zukünftige Regierungspartei AfD diese Themen noch weiter nach rechts verschiebt. Auf sozialer Ebene haben wir gesehen, irgendwie das von der Ampelkoalition eingeführte Bürgergeld ist in Grundsicherung umbenannt worden, und damit einhergehend fand auch schon eine erste Reduktion von Leistungen statt. Gleichzeitig hat sich die Bundesregierung gegen die Wiederinkraftsetzung der Vermögenssteuer ausgesprochen und hat auch bisher keine Übergewinnsteuer verabschiedet, die natürlich irgendwie den Haushalt auch noch mal deutlich besser sanieren könnte. Und angesichts der massiven Gewinne, die die Mineralölkonzerne in der laufenden Energiekrise wegen des Iran-Krieges einstreichen, auch durchaus angemessen sein könnte. Was die Umweltpolitik angeht, ist das Ziel des Klimaschutzprogramms ja bis 2045 treibhausgasneutral zu werden in Deutschland. Dazu, was von diesem Ziel als solches zu halten ist und dass das viel zu unambitioniert ist, will ich später noch meine eigene Folge machen. Aber gleichzeitig sehen wir zurzeit im Moment, dass durch den Ausbau der fossilen Energien, insbesondere der Gaskraftwerke, dem Rückbau der Förderung erneuerbarer Energien durch Wirtschaftsministerin Karin Reiche de facto die Energiewende als solche torpediert wird zugunsten der fossilen Öl- und Gaslobby. Katharina Reiche ist ehemalige Lobbyistin für Gaskonzerne. Das wundert also alles nicht so richtig. Aber wir sehen, hier wird einfach schon eine absolut antiprogressive Politik auf diversen Ebenen betrieben. Und wir sehen an der Stelle auch, dass vor allem auch rechte Talking Points durch diese Politik begünstigt werden. Also auch die Konservativen, also gerade die CDU, bedient ja irgendwie die Erzählungen von den sogenannten BürgergeldempfängerInnen, die einfach nicht arbeiten wollen und deswegen nur noch Grundsicherung bekommen wollen. Irgendwie, es gibt weiter das Gerede davon, dass Klimapolitik Ideologie sei. Und damit wird am Ende diskursiv, dass die Politik der AfD einfacher gemacht. Ja, das ist im Moment. Wir können dagegen noch protestieren, aber es ist schon alles nicht so richtig schön. Und was das Ganze dann bedeutet für die Wahlen 2029, immer vorausgesetzt, die aktuelle Regierung hält so lange durch, das müssen wir dann sehen. Aber wir können zumindest davon ausgehen, dass wenn die AfD bis dahin stärker wird, wenn sich die politischen Kräfteverhältnisse weiter entsprechend der Trends der vergangenen Jahre verschieben, was bedeutet, Sozialdemokraten werden einfach völlig irrelevant, die Grünen stürzen ab, die Konservativen verlieren auch und die AfD legt massiv zu. Und selbst wenn die Linken zulegen, wird es nicht ausreichen, um einen signifikanten Unterschied zu machen. Wenn diese Trends sich fortsetzen, dann können wir damit rechnen, dass möglicherweise ab 2029 die CDU mindestens in Koalitionsverhandlungen mit der AfD als dann vermutlich befürchteterweise zweitstärkster Kraft geht. Und an der Stelle greift das Szenario, was Arne Semsrott in seinem Buch Machtübernahme 2024 skizziert hat, nämlich wie die AfD an die Macht kommen wird. Er hat dazu ein Szenario ausgearbeitet, was vor 2 Jahren noch ziemlich fiktiv war. Inzwischen sind einige Elemente davon schon realisiert oder gerade dabei, realisiert zu werden. Und Arne hat das so gut formuliert, ich möchte euch das einfach mal vorlesen, weil ich es einfach nicht besser zusammenfassen könnte. In dem Kapitel Nie wieder war gestern schreibt Arne Semsrott, und jetzt kommt ein längeres Zitat, nehmen wir an, Rechtsextremisten kommen an die Macht. Dass die AfD mit einer absoluten Mehrheit in einem Bundesland oder auf Bundesregierung durchregieren kann, ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie es schafft, in eine Regierungskoalition einzutreten. In einem solchen Fall muss sie zwangsläufig mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Die AfD kann dann nicht im Alleingang eigene Gesetze durchdrücken, sondern braucht dafür das Einverständnis ihres Koalitionspartners. Wie geht sie damit um? Sie pocht zunächst auf Einhaltung des Ressortprinzips. Dann kann sie in den ihr unterstehenden Ministerien und den dazugehörigen Behörden unabhängig von anderen Parteien durchregieren. Hat die AfD ein Ministerium in der Hand, kann ihr Minister ohne Einmischung des Parlaments die praktische Ausgestaltung von Gesetzen bestimmen, Verordnungen und interne Weisungen erlassen und zentrale Regierungsposten besetzen. Entscheidend für den größten Impact der AfD ist also, welche Ministerien sie erhält. Welche Behörden bieten sich dafür an? Welche würden sie gerne auswählen? Bei dieser Planung kann die AfD auf ein Vorbild zurückgreifen, das ideologisch und geografisch nicht weit von ihr entfernt ist. Ihre Schwesterpartei in Österreich, die rechtsextreme FPÖ. Als die FPÖ 2017 unter dem ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz in die Regierung eintrat, erhielt sie die Leitung von 6 Ministerien, darunter das Innen-, das Außen- und das Verteidigungsministerium. Insbesondere für das Innenministerium versprach sich die FPÖ Gestaltungsmacht. Sie konnte dadurch nicht nur markige Forderungen in der Migrationspolitik stellen, sondern über die Kontrolle des ihm unterstehenden Inlandsgeheimdienstes auch Druck auf politische Gegner ausüben. Die vollständige Umsetzung dieser Pläne wurde allerdings von Zivilgesellschaft und Medien vereitelt. Je nachdem, über welche Behörden sie frei verfügt, kann die AfD direkte und konkrete Änderungen erreichen. Viele der von den Rechtsextremen geplanten Maßnahmen haben vergleichbare Bewegungen in anderen Ländern bereits durchgesetzt. Die Ex-Regierungspartei PiS in Polen, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, der autoritäre Machthaber Viktor Orban in Ungarn, die FPÖ in Österreich und auch Recep Tayyip Erdogan in der Türkei haben vorgemacht, die autoritäre Wende vollzieht sich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern Schritt für Schritt. Nicht nur im Parlament, sondern in Behörden, in der Justiz und im öffentlichen Diskurs. Werden wir also konkret. Was wird eine regierende AfD in den Kommunen, Ländern und im Bund durchzusetzen versuchen? Welche Maßnahmen ergreift sie, um ihre Ziele in einer Regierung schnell und reibungslos zu verwirklichen? Zitat Ende. In den folgenden 10 Kapiteln beschreibt Arne Semsrott dann die einzelnen Schritte, die die AfD jeweils durchsetzen würde. Und diese Kapitel sind nicht nur nebeneinander gestellt, sondern sie bauen auch ein Stück weit aufeinander auf. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise eine Reihenfolge der Schritte, die als erstes und dann im darauffolgenden durchgeführt werden. Ich fasse euch die mal kurz zusammen. Das lese ich euch jetzt nicht mehr alles vor, sonst müsste ich euch insgesamt 11 Kapitel aus Machtübernahme vorlesen. Ich glaube, da würde ich Ärger mit dem Verlag bekommen. Und das wollt ihr vielleicht auch nicht. Aber ganz grob geht es los mit Schritt 1, Personal auswechseln. Dabei geht Arne davon aus, Beamte können nicht einfach ausgewechselt werden. Das ist auch der Grund, warum es sie gibt. Die einzige Ausnahme dazu sind sogenannte politische Beamte. Das betrifft überwiegend StaatssekretärInnen und AbteilungsleiterInnen im Ministerium, bei denen ohnehin bei jedem Regierungswechsel ein größerer oder kleinerer Teil von politischen Beamten ersetzt wird durch jeweils vertraute MitarbeiterInnen der neuen MinisterInnen und Minister. Außerdem können frei werdende Posten nachbesetzt werden und auch an der Stelle kann die AfD natürlich irgendwie Gefolgsleute versuchen, in die entsprechenden Posten zu bringen. Und dadurch, dass insbesondere in den nächsten 5 bis 10 Jahren die sogenannte Boomer-Generation in den Ruhestand gehen wird, ist das eine ganze Menge an Posten, die dann frei werden. Was passieren kann, ist, dass die AfD hier politische Gefolgsleute in diese Posten bringt, die anschließend neue Gesetze schreiben und damit die Ausrichtung des Tagesgeschäfts in den verschiedenen Bereichen der Ministerien prägen werden. Der zweite Schritt nach der Auswechslung des Personals ist die Anweisung des bestehenden Personals. Durch Personalanweisungen können Ministerinnen und Minister die Ausrichtung des Tagesgeschäfts beeinflussen. Das heißt, sie können ihre Beamten anweisen, bestehende Gesetze anzuwenden oder anders anzuwenden oder auch nicht mehr so doll anzuwenden. Sie können sie anweisen, Ermessensspielräume in der einen oder anderen Richtung auszunutzen. Sie können Verordnungen erlassen und Ähnliches. Deswegen ist es so wichtig, immer auch als Öffentlichkeit darauf zu achten, wenn eine Regierung Gesetze ins Parlament einbringt, zu schauen, wie können diese Gesetze angewendet werden und nicht nur, wie sind sie gemeint. Weil ein Regierungswechsel einfach dazu führen kann, dass dasselbe Gesetz plötzlich auf eine ganz andere Art angewendet wird. Auswirkungen derartiger Personalanweisungen kann es haben auf Racial Profiling und Abschiebungspraxis. Das sehen wir ja jetzt gerade schon unter dem laufenden Innenministerium. Es kann Auswirkungen haben auf Lehrpläne und Benotungspraxis an Schulen, auf die Vergabe von Forschungsgeldern an Unis, auf die Vergabe oder den Entzug von Wohngeld und anderen Sozialleistungen, auf Sanktionierungen. Es kann zu einer Arbeitspflicht für Asylsuchende kommen. Und vor allem sorgt halt ein intensiver Eingriff in die Arbeitspraxis, in das Tagesgeschäft, in den Ministerien, wahrscheinlich zu einem Klima des vorauseilenden Gehorsams in den Behörden und unter den Beamtinnen und Beamten. Der dritte Schritt ist dann, an den Geldhahn zu gehen. Das ist das, was wir jetzt gerade unter der Familienministerin schon sehen. Mit der Gemeinnützigkeitsprüfung, dem sogenannten Neutralitätsgebot und Ähnlichem wird allen in der Zivilgesellschaft, was nicht rechte NGOs sind, das Leben schwer gemacht. Gewaltschutz- und Sozialprojekte werden zurückgebaut, Schwangerschaftskonfliktberatung wird zurückgebaut, NS-Gedenkstättenarbeit wird eingeschränkt und auch dadurch wird ein Klima des vorauseilenden Gehorsams in den geförderten Einrichtungen und in Teilen der vom Staat und von Staatsgeldern abhängigen Zivilgesellschaft geschaffen, die sich natürlich überleben müssen, ihre Finanzierung zu gefährden oder auf ihre politischen Werte zu beharren. Na, das waren ein bisschen zu viele Verneinungen auf einmal. Natürlich ist die Wahl entweder die politischen Werte aufrechterhalten und damit die Finanzierung gefährden oder die Finanzierung sichern, aber dafür Kompromisse bei den eigenen politischen Werten machen. Medial wird die AfD versuchen, über herbeifantasierte Skandale, zum Beispiel mit Unterstützung von Bild und dem rechtsextremen Medium News, noch mehr Druck auf Behörden und Zivilgesellschaft zu machen. Wir haben da in der Vergangenheit irgendwie den sogenannten BAMF-Skandal gehabt. Das war unter Innenminister Horst Seehofer, wo es um eine angeblich zu laxe Vergabe von Asylbewilligungen in Bundesland Bremen ging. Die damalige Vorsitzende des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist zurückgetreten. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass dieser ganze von der Bild hochgejazzte Skandal de facto keine Grundlage hatte, aber da war es natürlich schon geschehen. Und auch wenn natürlich auch Minister der AfD rechtswidrig handeln und das auch unter einer Regierungsbeteiligung wahrscheinlich noch viel mehr machen werden, wird eine Klage dagegen immer zu langwierigen Gerichtsverfahren führen und auch nicht auf die gleiche skandalisierende Art und Weise durch eine rechtskonservative Presse begleitet werden. Was die AfD und auch teilweise die Konservativen jetzt schon gerne machen und was sie mit Sicherheit ausbauen werden, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, ist, gegen den freien Journalismus und die freie Presse irgendwie mit Klagen einzugehen, den Zugang zu Pressekonferenzen einzuschränken oder aber inhaltlich der AfD wohlgesonnene Medien und Talkshows irgendwie bevorzugt zu bespielen. Das Ziel dabei wird wahrscheinlich sein, was Arne eine Krawallatmosphäre nennt, in der Öffentlichkeit zu schaffen, die Hetzkampagnen und auch Straßengewalt Vorschub leistet. Das wird aller Voraussicht nach in vielen, gerade öffentlich-rechtlichen Medien, auch zu einem vorauseilenden Gehorsam führen. Auch das ist ja eine Entwicklung, die wir schon in den vergangenen Jahren irgendwie ziemlich stark beobachten können. Dass die Angst vor dem rechten Shitstorm viele Öffentlich-Rechtliche dazu bringt, lieber vorsichtiger zu berichten, lieber dann doch nochmal eine AfD-Stimme irgendwie auch Raum zu bieten, sich lieber nicht so klar zu äußern, politische Beiträge schneller zurückzuziehen, wenn sie AfD-kritisch sind. Und all das wird auf jeden Fall noch stärker werden. Wenn es um die eigentliche legislative Arbeit geht, können wir davon ausgehen, dass die AfD einfach, weil viele ihrer Politiker und Politikerinnen noch nicht sonderlich viel Handwerkserfahrung haben, dass da einiges ganz schön ungeschickt und stümperhaft gemacht werden wird. Aber mindestens auf Länder- und Kommunalebene gibt es ja mit der CDU schon seit Jahren eine recht gute Zusammenarbeit und die CDU wird wahrscheinlich der AfD dann auch um des lieben Koalitionserfolges willen helfen, einiges dieser Ungeschicklichkeiten auszubügeln. Arne macht so eine Prognose, welche Themen die AfD sich da vornehmen wird. Dazu gehört unter anderem die Senkung der Unternehmenssteuern, die Beschränkung des Streikrechts, die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Abschaffung des Selbstbestimmungsgesetzes und die Verschärfung des Anti-Abtreibungsparagrafen 219a. Arne prognostiziert, dass in der ersten Legislaturperiode der AfD auf Bundesebene noch keine Deportationen im großen Stil stattfinden werden, sondern die AfD sich eher darauf konzentrieren wird, eine umfassende Staatsangehörigkeitsrechtsreform durchzuführen, die das Ziel hat, vermehrt Ausbürgerungen möglich zu machen. Des Weiteren wird die AfD versuchen, ihre Vernetzungen und Seilschaften zu verstärken und zu vertiefen, indem sie Alt- und Neumitglieder in die Sicherheitsbehörden setzt, in den Behörden und in der Verwaltung nach neuen Mitgliedern wirbt, indem sie den Zugriff auf staatliche Datenbanken, die ja ohnehin in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurden, also Listen von sogenannten Störern und Gefährdern etc. pp., mehr Sicherheitsbehörden möglich machen wird. Sie werden versuchen, Informationen an rechte AktivistInnen durchzustechen, werden wahrscheinlich durch ihre Mitglieder, nicht aus der Regierungsebene selbst, aber aus Parteimitgliedern heraus, Hetzkampagnen zum Beispiel an Hochschulen durch die Burschenschaften gegen linke und migrantisierte Studierendenschaften und Lehrende durchzuführen und so weiter. Die AfD wird im Schritt 7 versuchen, die Justiz anzugreifen. Das ist relativ kompliziert, weil Richter- und Gerichtspräsidentschaftsposten auf lange Zeitperioden besetzt werden. Aber auch hier gehen natürlich immer wieder Menschen in Ruhestand, wo die AfD versuchen wird, ihre eigenen Leute auf die Nachfolgeposten zu setzen. Und sie wird auf jeden Fall schauen, wie weit sie mit ihren eigenen Gesetzen und Gesetzesentwürfen geht, weil das Prinzip, wir machen ein Gesetz, was gegen die Verfassung verstößt und dann gucken wir mal, ob jemand klagt und dann warten wir einfach mal die paar Jahre, die dann so eine Klage dauert und in der Zeit können wir Fakten schaffen, ja teilweise jetzt auch schon von den laufenden Regierungen eingesetzt wird und die AfD wird das mit Sicherheit auch zu ihrem Vorteil versuchen einzusetzen. Sollte es klappen, dass die AfD-CDU-Regierung oder die CDU-AfD-Regierung tatsächlich dann von 2029 an die kompletten 4 Jahre durchhält, dann wird die AfD versuchen, wiedergewählt zu werden. Und dabei prognostiziert Arne Semsrott, dass das Einhalten von Wahlversprechen nicht so entscheidend ist für die Wiederwahl wie die mediale Präsenz. Und das heißt, dass die AfD einfach auch in der laufenden Legislaturperiode weiterhin Kampagnen fahren wird und sich permanent als Opfer inszenieren wird. Schritt 9, größere Projekte. Da geht Arne davon aus, dass die erst in der zweiten Legislaturperiode, die die AfD in der Bundesregierung ist, angegangen werden. Und Arne Semsrott geht davon aus, dass dann die AfD versuchen wird, einen sogenannten Volkskanzler zu etablieren, der mit seiner Regierungsmehrheit Einfluss auf die Besetzung der Bundes- und Landesverfassungsgerichte nehmen und diese für seine politischen Ziele instrumentalisieren kann. Zitat Ende. Das Vorbild dafür wäre Giorgia Meloni, die Verfassungsänderungen auf den Weg gebracht hat, die das Wahlrecht so verändern würden, dass Meloni mit einfacher Mehrheit wiedergewählt werden könnte. Schritt 10 in Arnes 10-Schritte-Prognose nennt er dranbleiben. Und das ist nicht so wirklich eine Folge, sondern eher eine Alternative zu Schritt 9, nämlich wenn die AfD nach ihrer ersten Regierungsbeteiligung nicht wieder in die nächste Regierung gewählt werden wird, ist trotzdem nicht wieder alles gut. Denn in ihrer ersten Amtszeit wird sie bereits loyale Personen in Schlüsselpositionen gesetzt haben, die auch nach ihrer Abwahl dort nicht mehr entfernt werden können, siehe Beamtenrecht. Und die dann noch 10 bis 20 Jahre weiter AfD-Politik in diesen Positionen machen werden. Arne führt als Beispiel aus der existierenden Vergangenheit Ronald Schill an, der Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2001 bis 2003, in Hamburg Innensenator war und damals Udo Nagel zum Polizeipräsidenten gemacht hat. Udo Nagel ist dann später zum Innensenator aufgestiegen und Ronald Schill hat Hartmut Dudde zum Einsatzleiter der Bereitschaftspolizei gemacht und Hartmut Dudde ist dann einfach hat dann einfach 20 Jahre weiter im Polizeiapparat Karriere gemacht, bis er vor wenigen Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Und auf die Art und Weise können wir sehen, dass auf Landes- und Bundesebene schon kurze, noch nicht mal abgeschlossene Legislaturperioden mit rechtsextremen InnensenatorInnen einfach auf Jahrzehnte Politik formen können. Das ist auch einer der Gründe, warum es so wichtig ist, nicht abzuwarten, dass die AfD sich in einer Regierung selbst entlarvt und die Leute sehen, was für Stümper das ist, sondern wir müssen mit aller Kraft versuchen zu verhindern, dass die AfD überhaupt jemals auch nur ein einziges Mal in Regierungsbeteiligung kommt. Ja, das ist alles ganz schön unschön, aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich das mal durchzudenken und sich mal zu überlegen, irgendwie, wie würde das politisch aussehen. Ich habe mich hierbei jetzt relativ stark auf die großen bundespolitischen, organisatorischen, zivilgesellschaftlichen Ebenen konzentriert, aber an einigen Stellen ist schon deutlich geworden, das wird natürlich, wenn es denn so kommen sollte, einen massiven Einfluss auf das soziale Klima im Land haben. Es wird dafür sorgen, dass Menschen in Armut noch ärmer werden. Es wird dafür sorgen, dass Menschen in Armut, die vom Staat abhängen, unter noch mehr staatlichen Druck gesetzt werden. Es wird dafür sorgen, dass diskursive und Straßengewalt gegen Minderheiten massiv zunehmen wird. Es wird dafür sorgen, dass eine politisierte, nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft weiter finanziell ausgeblutet werden wird. Es wird wahrscheinlich dazu führen, dass zumindest Teile der Medienlandschaft nach rechts schwenken, noch weiter, als sie das ohnehin schon getan haben. Das heißt, auch wenn die AfD nicht sofort eine Diktatur errichtet, es wird einfach extrem ungemütlich werden. Und was wir tun können und sollten, um uns darauf vorzubereiten, dafür gibt es dann nochmal eine eigene Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Arne Semsroth für dieses wirklich richtig, richtig gute Buch Machtübernahme. Das packe ich euch in die Shownotes. Ich packe euch auch natürlich zum Nachhören nochmal die Episode Logbuch Netzpolitik, aus der ich am Anfang zitiert habe, in die Shownotes. Da diskutieren Thomas Lohninger und die beiden Hosts von Logbuch Netzpolitik dann auch nochmal ein bisschen inhaltlich über das, was das eigentlich bedeutet hat. Ich habe euch da ja jetzt nur die Kurzzusammenfassung reingepackt. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der Wurm, der zurzeit in diesem Podcast drin ist, irgendwann mal wieder rausgeht, die nächste Folge nicht mehr ganz so lange braucht, um zu erscheinen. Aber ich kann euch versichern, ich werde nicht einfach aufgeben. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ich habe so viele Themen auf dem Zettel, die ich noch irgendwie besprechen will. Ja, aber bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und immer dran denken, lebt so, dass die AfD was dagegen hätte.